Ich hatte mal ein Kleid gemacht mit einem Rückenausschnitt, der hinten runter ging, dass man bis zum Po-Ansatz, dass man auch den Po-Ansatz schon
ja,
sah.
Ja. Und dann hast du eine kleinere Kunde gehabt und
nein,
hast den ganzen Po
nein,
gesehen.
Nein, 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 es hat alles gepasst. Sie hat aber gedacht, der Ausschnitt kommt nach vorne. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hallo, Harald Glöckler hier. Wir haben einen neuen Podcast und ich habe eine wunderbare Gästin, einen wunderbaren Gast, die Anja Gockel. Ich kenne sie schon einige Jahre. Ich will jetzt nicht sagen viele Jahre, das ist immer so. Und ja, wir haben eins gemeinsam, wir machen Mode. Aber nicht nur das, wir lebten auch beide zeitlang in der Pfalz, also sie lebt immer noch dort. Und es gibt noch ganz, ganz viel anderes. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, liebe Anja. Und herzlich willkommen, schön, dass du bereit bist, einen Podcast zu machen.
Ja, lieben Dank, Harald. Hab mich sehr über deine Anfrage gefreut.
Anja, lass uns mal ein bisschen anfangen in deiner Kindheit. Wie bist du groß geworden? Wie war dein Umfeld? Und warst du eher so ein Püppchen, ein süßes, liebes Mädchen, das sich schick angezogen hat, so eine Shirley Temple? Oder warst du eher die, die auf die Bäume geklettert ist und dann mit zerrissenen Strümpfen heimgekommen ist? Also das, und was waren deine Träume? Fangen wir mal so in der Kindheit an, genau.
Ja, also meine Kindheit, die war ja eigentlich sehr unbetrübt. Das eigentlich kommt später. Warum nur eigentlich? Weil ich bin im grünen Garten aufgewachsen. Ja, mein Vater war Radiologe. Meine Eltern hatten genügend Geld und ich habe noch zwei große Brüder, die tendenziell ganz lieb zu mir waren. Und das war eigentlich sehr friedlich und sehr unaufgeregt, so würde ich mal sagen. Und ja, bis in die Pubertät hinein. Ich habe nach wie vor eine sehr temperamentvolle, sehr energische Mutter. Ja, die glaube ich, die Latte immer sehr hoch gelegt hat. Und von daher, glaube ich, ohne es wirklich bewusst zu wissen, bin ich so ein bisschen in diese Schiene höher, schneller, weiter. Konkurrenz schläft nicht. Und wenn du nichts tust, dann bist du nicht gut genug und so weiter. Und das hat mir in der Kindheit eigentlich, ne, man merkt das ja auch gar nicht, ehrlich gesagt, weil man kennt ja nur das. Also insofern hat mir das auch nichts ausgemacht. Aber als ich dann Pubertät habe ich sage immer, meine Pubertät habe ich ausgelassen. Ich glaube zur Liebe meiner Mutter, weil die das nicht gut gefunden hätte. Die Pubertät kam dann erst sehr viel später, nämlich so mit 28, da habe ich mich 29, da habe ich mich erst von meinen Eltern getrennt. Da vielleicht die Trennung fing dann so an, dass ich so wütend war auf sie und auf das, was sie, ne, was meine Mutter von mir gefordert hat. Ich kann mich noch erinnern an einen Abend, dass ich vor lauter Wut mir so selbst auf den Oberschenkel geschlagen habe, dass der hinterher grün und blau war und ich nachts noch in meinen kleinen Panda, von dem ich wusste, dass er alle paar hundert Kilometer stehen bleibt, nachts nach London sozusagen abgehauen bin, weil ich hatte sie nur besucht und ich habe schon in London gelebt und da war so wirklich der Bruch zwischen meinem Elternhaus und mir und das war auch sehr gut so, weil erst viel später habe ich erfahren, warum ich brechen musste. Aber das ist vielleicht dann nochmal eine andere Episode. Also eigentlich grüner Garten, aber so grün war er dann am Ende doch nicht, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, das ist das, was ich meine. Die Kindheit ist ja auch so vielschichtig und am Ende brauchen wir ein ganzes Leben, um mit dir fertig zu werden. Das ist ja in meinem Fall ein bisschen ähnlich. So. Aber hattest
und das finde ich, Harald, weil das finde ich so interessant, weil ich habe lange nicht kapiert, dass ich wirklich ein Problem habe, weil ich ja formell in so einem heilen Welt aufgewachsen bin. Aber die heile Welt kann manchmal auch nur äußerlich heil sein und nicht innerlich heil sein. Und das habe ich erst mit ab 40 verstanden.
Das ist aber viel gefährlicher. Das ist viel gefährlicher, diese anscheinend heile Welt, die dann nach außen heil ist und eigentlich gar nicht heil ist. So. Aber hattest du dann mit dieser Übermutter und diesen Forderungen trotzdem irgendwie so den Freiraum oder dir den Freiraum schaffen können oder die Möglichkeit, deine Träume zu haben? Also ich habe mich ja dann einfach ausgeklinkt und komplett zurückgezogen. Sag, ich mache jetzt alle Frauen zur Prinzessin. Oder war das dir gar nicht so möglich zu dem Zeitpunkt, weil du so damit beschäftigt warst, dem allen gerecht zu werden?
Doch, zum Glück habe ich so einen starken Vater gehabt, der uns Kindern von Anfang an an deutlich gemacht hat, auch mit dem, was er tat, wirklich macht das, was ihr liebt im Leben und ihr müsst niemals arbeiten. Also das war diese große, starke, liebevolle Vater, der zwar nicht dominant war, aber der unterschwellig dann doch die Richtung vorgegeben hat. Und dadurch bin ich zumindest in dem Job gelandet, den ich wirklich liebe, nämlich Mode zu kreieren. Und ich kam nicht in die Richtung wie du, aus Frauen Prinzessin zu machen, sondern mein Credo ist bis heute, Frauen sichtbar zu machen, dass sie ihre Träume leben können. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich, aber dann doch ein bisschen wieder anders. Und diese Träume auszuleben, weil dieser Traum, das Ausleben, der hat mich am Ende des Tages auch wirklich aus dieser für mich damals nicht sichtbaren Gefahr des Untergangs, würde ich es mal nennen, gerettet.
Bist du in die Modeschule gegangen? Hast du eine Schneiderlehre gemacht? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu starten. Erzähl mal bitte.
Ich war, wie gesagt, 18 Jahre, 19 Jahre bin ich gerade geworden und habe mein Abi gemacht. Einen Tag nach meinem Abitur war ich im Flugzeug nach Amerika. Also es zeigt auch ein bisschen, dass ich dieser wunderschönen Welt dann doch einfach den Rücken kehren wollte und habe mir alles, was ich gemacht habe, mit Stipendium finanziert, sodass ich obwohl meine Eltern wirklich Geld hatten, aber ich wollte es bewusst, unterbewusst nicht annehmen oder höchstens so viel, wie viel man BAföG kriegt. Ich glaube, das waren damals 400 D-Mark oder so. Und also ich habe mir alles selbst aufgebaut. Das war für mich, ich weiß nicht, wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht warum, aber das war ganz, ganz wichtig. Am Ivy League College hatte ich dann ein Stipendium für ein Semester am Dartmouth College in Amerika und bin nach diesem Semester, hatte ich mich beworben bei der Frankfurter Fachhochschule für Mode und Gestaltung. Da haben sich damals noch 1000 Leute beworben und es wurden nur 20 genommen. Also ich glaube, mein Jahrgang, gefühlt wollten alle Design oder Grafikdesign oder Modedesign studieren. Und da bin ich dann genommen worden und so kam ich dann in diese Moderichtung. Und ich war nämlich, apropos Kindheit, ich war eben nicht das süße, aufgeräumte Mädchen, sondern ich war eher das Tomp-Girl, was mit den Jungs in den Bäumen rumgeklettert ist. Und ich kam gar nicht aus dieser Eitelkeit heraus, hübsch zu machen, sondern ich wollte immer Selbstverwirklichung. Ich wollte gesehen werden als Frau und ich wollte was bewirken in der Welt, auch als Mensch sozusagen.
Siehst du den Braten habe ich gerochen, dass du auf den Bäumen rumgeklettert bist. Den Braten habe ich gerochen. Das war mir klar. Deshalb, ich dachte, wir nennen es so Shirley Temple und Adrettchen Gleitchen, das glaube ich eher nicht. Ja.
Nee, genau, ja. Witzig. Ja. Und danach bin ich nach Hamburg, habe ich ein Stipendium bekommen, um meinen Master zu machen an der Central St. Martins in London. Da habe ich vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Stipendium bekommen. Zeigt auch so ein bisschen, ich habe mir nie 3 Monate vorher Gedanken gemacht, was dann kommen wird, weil ich habe es immer abgewartet. Hatte dann zur Folge, ich hatte das Stipendium, aber keinen Studienplatz in London, weil ich dachte, die geben mir den automatisch, weil das ist in Deutschland so, wenn du dieses Stipendium bekommen hast. Naja, und die Engländer, die finden die deutschen Modedesigner nicht unbedingt so toll. Und wie auch immer, die haben mich ausgelacht, als ich dann plötzlich ankam und sagte, ja, ich habe das und das Stipendium, ich studiere jetzt bei euch. Und die meinte nur, nee, nichts tust du, du hast dich noch nicht mal beworben. Und da sag ich, oh Gott, wirklich? Und dann bin ich dann wieder einen Zentimeter hoch mit Hut nach Hause geflogen und habe erstmal meine Bewerbung gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich auch mein Diplom fertig gemacht mit einer wundervollen Freundin von mir, Birgit, die auch mein Logo später designt hat. Und mit diesem Diplom bin ich dann 3 Wochen später zurück und habe mich offiziell beworben. War eigentlich zu spät gewesen, aber die Louise Wilson hieß die damals, eine ganz berüchtigte Lehrerin, weil sie so wahnsinnig streng war. Und die fand meine Entwicklung so unglaublich, dass sie mir noch einen zusätzlichen, also es waren eigentlich nur 10 Plätze und sie hat mir einen 11. Platz noch wirklich gegeben in dieser Central St. Martins. Und so war ich mit Stella McCartney, mit Alexander McQueen und John Galliano waren ein paar Semester vor mir an der fast bekanntesten Schule, glaube ich, weltweit und hatte dann meinen Studienplatz. Und das waren 1,5 tolle Jahre in Soho. Ganz anders als meine Welt, die ich kannte, aber umso spannender.
Aber du bist dann wieder zurück in deine Welt oder nach Deutschland. Es wäre jetzt auch naheliegend zu sagen, jetzt bleibe ich in England.
Ja, zurück bin ich. Ich habe dann mein eigenes Label angefangen und da war ich 28 Jahre. Davor hatte ich noch bei Vivienne Westwood ein Jahr gearbeitet und da war mir bei der Arbeit für Vivienne Westwood war mir klar, es ist nicht dass ich sehr gut für andere Designer arbeiten kann. Ich habe meine eigene Vision, meine eigene Vorstellung, was ich in diese Welt reinbringen möchte. Und von daher habe ich mich sehr mutig selbstständig gemacht. Davor muss man vielleicht sagen, ich habe noch einen Wettbewerb gewonnen von Elle damals und habe dann eine Standing Ovation bekommen bei der Modenschau. Da waren noch mal damals die Weather Girls als Abschlussveranstaltung. Also das war super spannend. Und da habe ich verstanden, dass ich so eine Kraft spüre, dass ich unbedingt mein eigenes Ding machen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ab da wurde es dann ganz langsam. Da war ich in London. Der erste Artikel in der FAZ war das Bett unter dem Schneidetisch. Also man kann sich vorstellen, mit extrem ärmlichen Verhältnissen, weil ich wollte mir ja nach wie vor kein Geld leihen von meinen Eltern. Und habe ich so ganz mühsam und langsam da im Dachgeschoss meine erste Kollektion gemacht. Und die habe ich so ein paar Geschäfte dann verkaufen können. Ich bin gleich nach Paris gegangen, muss man noch dazu sagen. Ich bin nicht nach Düsseldorf oder Deutschland, sondern nach Paris und habe da die ersten 4 Jahre meine Kollektion vorgestellt, während der Prêt-à-Porter-Schauen in Paris und bin dann 2000 habe ich dann meinen Mann kennengelernt und oder 1999, also ein Jahr vor der 2000-Wende. Und 2000 hat er mir auf den Glockenschlag einen Heiratsantrag gemacht. Und mein Mann Rainer, der war Chef der Kultur beim Südwestrundfunk und den konnte ich also nicht nach London bewegen. Und deshalb war ziemlich klar, dass ich zurück nach Deutschland komme. Und das war der Weg zurück nach Deutschland und ausgerechnet auch noch nach Mainz, wo ich sonst sicher nicht gelandet wäre. Aber dadurch, dass wir so viel in der Welt unterwegs waren, wir waren, ich glaube, im Jahr mindestens 3-4 Monate in Paris. Also insofern konnte man das dann ganz gut kombinieren.
Also bist du ein Mainzer-Mädchen geworden, ja?
Ja, ich war ja Mainzer-Mädchen, aber ich bin dann so, ja, 15 Jahre in der Welt unterwegs gewesen.
Ja, aber dann wieder ein Mainzer-Mädchen geworden.
Ja, ja, genau, ja, genau. Bin ich wieder geworden, ganz genau.
Und dann hast du dann in Mainz dein Geschäft aufgemacht, in Mainz gestartet? Oder du hast ja jetzt ist
genau.
Dein, ja, dein Hauptsitz ist er jetzt oder auch noch in Mainz, ja?
Genau, mein Atelier und Hauptsitz ist nach wie vor in Mainz. Da habe ich dann gleich ein wunderschönes Areal mieten können, wo wir uns wirklich verbreitern konnten im Laufe der Jahre. Jetzt haben wir hier so etwa 300 Quadratmeter Atelier und gleichzeitig auch Shop. Bei mir war klar, ich will auch immer den direkten Kontakt mit der Frau haben. Also ich habe immer für Geschäfte auch meine Kollektion gemacht, große Modenschauen gemacht, aber auch immer gleichzeitig direkt verkauft. Niemals reduziert, weil sonst hätten sich die Geschäfte geärgert, aber ich wollte diesen Kontakt zu der Frau haben. Ich wollte kapieren, ob es funktioniert, was ich mir vorstelle. Und von daher haben wir dann Geschäft und Atelier und später ist dann noch der Laden in Köln dazugekommen und seit 2000 noch mein Geschäft in Berlin in der Pariser Straße 44.
Welche Frau kauft deine Mode? Natürlich kann man das jetzt nicht so, aber trotzdem hat man ja einen Kern. Ja. Welche Frau ist das, die deine Mode kauft und deine Mode sucht und du sagst ja, du wolltest Frauen sichtbar machen. Das war dir ganz, ganz wichtig, dass Frauen durch deine Mode, durch dein Schaffen sichtbar werden. Sind es dann auch Frauen, die durch dich sichtbar werden wollen? Und deine Mode ist ja jetzt nicht so laut oder so barock oder so pompös wie meine. Du hast einen ganz anderen Stil und sicherlich auch eine spezielle, also Kunden sind unterschiedlich, aber so im Kern eine spezielle Kundin, die eben diesen Stil auch mag und sucht und sich da mit verwirklichen kann und möchte, ja.
Ja, absolut. Ich glaube, meine Kundin ist nicht so die Kundin, die jetzt, ich sage jetzt mal Prada und Gucci sucht, um sich ein Label sozusagen mit einem Label zu identifizieren, weil sie der Nachbarin sagen will, wie wohlhabend sie ist oder wie, ich meine, die machen ja auch sehr schöne Sachen, also, aber es ist nicht so ein Label-Geschichte, wobei man unseren kleinen Gockel auch überall auf den Kleidern aber ganz klein sieht, sondern ich glaube, meine Kundin ist so mehr eine kulturelle, eine interessierte Kundin, die ist manchmal Vorstand von irgendeinem Unternehmen oder ist auch Geschäftsführerin, aber die kann auch Lehrerin sein. Die wichtigste Punkt ist, sie möchte in dieser Kleidung gesehen werden, ohne herauszufallen. Vielleicht ist das so ein bisschen das Credo. Ich will mich als Frau fühlen, aber als Frau, die gleichzeitig, ich sag jetzt mal, Geschäftsfrau eines Unternehmens sein kann, Mutter sein kann und mit ihrem Mann durch die Welt reist. Also so eine selbstbewusste Frau von heute, die versucht, ganz viele Aspekte des Lebens unter einen Hut zu kriegen und dafür die richtige Kleidung braucht. Also meine Kleidung, die knittert eigentlich nie. Also du kannst sie mit in den Koffer nehmen. Sie ist immer sehr, sie ist beweglich. Also sie hat Elastan oder Stretch oder Strick mit impliziert, weil ich will, dass meine Frauen aktiv sein können. Die sind keine Püppchen. Also die bezahlen ihre Kleider selbst normalerweise. Sie werden nicht vom Mann bezahlt und können sich deshalb auch selbst entscheiden, also ob sie was kaufen oder nicht. Wir haben das ganz selten, dass die Kundin sagt, ja, ich frage nochmal meinen Mann. Das gibt es natürlich auch, aber das ist ganz, ganz selten bei mir.
Ja, es gibt auch noch ein Zwischending. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Mann das zahlt und sie fragt ihn trotzdem nicht. Ja, das geht natürlich auch.
Das
ist die Frage, wie gut sie ihn im Griff hat. Das geht natürlich auch noch.
Aber wir nehmen jede Frau. Also das ist es gar nicht. Ich finde es auch völlig legitim, wenn der Mann bezahlt. Also ich finde, emanzipiert sein hat was damit zu tun, sein Leben so zu leben, wie es sich ergibt. Und ich meine, manche Frauen lieben es wirklich, zu Hause zu sein und ihre drei Kinder oder groß zu ziehen. Und die tun einen verdammt harten Job. Das darf man ja immer nicht vergessen. Wir tun immer oft so in der Gesellschaft, als würden die nichts tun. Das ist ja ganz im Gegenteil. Die kümmern sich um Kinder und das ist wirklich ein harter Job, weil der täglich gemacht werden muss und immer wieder haben sie Hunger und immer wieder haben sie ein Problem und so weiter und so weiter. Also insofern, und wenn diese Frau einen Mann hat, der einigermaßen wohlhabend ist, dass er dann ihre Kleider bezahlt, ist, finde ich mehr als selbstverständlich.
Hast du Kinder?
Ich habe 4 Kinder. Dazu muss ich, ehrlich halber zugeben, ich sage immer 2 Geschenkte, 2 ehrlich erworbene. Also die geschenkten Kinder sind auch meine Kinder, die habe ich im Alter von 4 und 8 Jahren übernommen sozusagen, weil ihre Mutter an Krebs gestorben ist. Und in dem Alter, als sie in dem Alter waren, habe ich meinen Mann Rainer kennengelernt und habe da sozusagen die Kinder, ich hatte auf einmal 2 Kinder. Und ein Jahr nach unserer Hochzeit, dann kam Max, mein Sohn, zur Welt und danach 6 Jahre später nochmal unsere Kleinste, die Mia, die ist jetzt 16. Also wir haben noch ein Kind zu Hause und die anderen sind inzwischen groß und bereisen die Welt.
Okay, also das heißt, die eine ist 16, die andere?
21, Max, der lebt in Berlin, der ist 21. Dann Clarissa lebt in Frankfurt, die ist 29. Und Isabel, die lebt ein bisschen in Hamburg und außerhalb von Frankfurt und die ist 34.
Also wie die Orgel pfeifen, wie man so schön sagt, ja?
Genau,
ja.
Wie die Orgel. Harald, es gab einen Moment bei uns zu Hause, da hatten wir alle Probleme gleichzeitig am Tisch. Wir hatten die 3-jährige Mia, die aus dem Kindergarten kam. Wir hatten den 10 Jahre jährigen Max, der gerade seine Männlichkeit entdeckt und mit Schwertern rummacht. Und dann die pubertierende Tochter und die Tochter, die gerade aus dem Haus geht. Also bei uns waren wirklich alle Themen des Erwachsenwerdens gleichzeitig am Tisch.
Aber es wollte keiner oder wollte niemand von den Kindern in die Fußstapfen der Mutter jetzt und auch Mode machen? Also sie machen alle was anderes.
Ja, die Älteste, die war 8,5 Jahre bei mir im Unternehmen und hat mein Eventmanagement aufgebaut, weil wir haben dann relativ bald verstanden, dass ich habe schon immer Events gemacht, aber dieses Adlon, die Geschichte mit dem Adlon, die ich seit 2017 mache, die kam durch Isabel zustande, weil wir dadurch den Hoteldirektor, den damaligen, kennengelernt haben und dadurch durften wir zum ersten Mal in die Lobby des Hotel Adlons. Und sie war dann 8,5 Jahre bei mir und ist dann ihre eigenen Wege gegangen und später dann zu Gruner und Jahr. Ja, also deshalb, ich bei der 16-Jährige weiß man noch nicht, wohin die geht. Ich sag mal, ich glaube, alle meine Kinder könnten das Unternehmen wirtschaftlich übernehmen, weil die alle sehr klug sind und das, glaube ich, könnten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Harald, ich finde, wir müssen unsere Kinder freilassen und das würde ich nur wollen, wenn einer sagt, komm Mami, jetzt ich will das unbedingt. Also ansonsten würde ich sie noch nicht mehr fragen wollen.
Leider, das verstehe ich auch.
Also das muss von denen kommen.
War auch nicht der Hintergrund. Deine Shows sind ja jetzt nicht die klassischen Modenshows, sondern du hast ja oft getanzte Shows, hast du auch, Models, auch Tänzer auch als Models und du hast dann auch immer, jede Show hat eine Message. Mhm. Seit wann ist das so? Seit wann machst du das? Was war der Ausschlag und was Warum ist dir das wichtig? Also das, ja. Das ich meine, Mode hat per se eine Message und die Message hast du vorher gesagt, du willst, dass die Frauen sichtbar sind, aber du hast ja dann immer noch mal ein weiteres Thema, das du aufgreifst und das muss ja irgendwann eine Initialzündung gegeben haben, wo du gesagt hast, das ist mir jetzt wichtig oder das mache ich jetzt so.
Ja, das ist, da kommen wir letztendlich zu dem Punkt der Trennung sozusagen von meiner Eltern oder von diesen Idee, was meine Eltern verfolgt haben. Ich habe von Anfang an hatte ich immer ein Kollektionsthema. Vom ersten Tag an. Meine allererste Modenschau, Life is Elsewhere hieß sie. Da habe ich die Show auf der Champs-Élysées gemacht mit Blick zu Arc de Triomphe. Nicht, weil ich damals schon so toll viel Geld hatte, dass ich mir das leisten konnte, sondern ich habe es morgens um 5 gemacht, einen Kameramann dabei gehabt und habe es gefilmt. Also wir haben sozusagen Guerilla-Marketing gemacht. Und es war mir immer schon ganz, ganz wichtig, diese Message. Warum das so ist, kann ich dir eigentlich jetzt erst bin jetzt 55 Jahre, kann ich dir jetzt erst beantworten. Und zwar, das war der Grund, diese Message und diese Inhalte der jeweiligen Kollektion, das war immer mein nächster Step in die Freiheit, so würde ich es mal nennen. Weil, ich weiß nicht, ob du mal von transgenerativer Traumaübertragung gehört hast. Sagt dir das was, der Begriff? Transgenerative Traumaübertragung.
Habe ich noch nicht gehört.
Ja. Ist ein bisschen kompliziert und ich kenne ihn auch erst seit paar Jahren. Und zwar, man kann inzwischen beweisen, nennt man auch Epigenetik, man kann inzwischen beweisen, dass wir nicht nur die Chromosomen von unseren Eltern vererbt bekommen, sondern auch die Erlebnisse oder die einschneidenden Erlebnisse unserer Vorfahren.
Epigenetik kann dich, ja, okay.
Ne? Genau, also genau, das ist wie Epigenetik. Mhm. Und ich bin, als ich mich dann von meinen Eltern, wie gesagt, getrennt hatte, oder hauptsächlich von meiner Mutter, mit 40 habe ich verstanden, dass da, klar, meine Mutter war dann ganz in Ordnung, wir hatten uns ziemlich viel gestritten und so weiter, aber ich kam damit zurecht, aber ich habe verstanden, dass das noch in mir ist. Also, ne, die Mutter ist zwar nicht mehr da, aber das Problem sozusagen ist immer noch da. Und das habe ich durch Hypnotherapie habe ich dann wirklich mein Thema gelöst und das Thema war die Traumatisierung meiner Mutter während des Krieges. Also das heißt, das Thema ist vor meiner Geburt entstanden. Sie wurde mit 10 Jahren traumatisiert, weil ihre Schwester neben ihr gestorben ist. Weil diese Generation darüber ja nie reden durfte, weil es das Furchtbarste war, was dieser Familie passiert ist, hat sie es sozusagen verborgen und dieses Verbergen verursacht, dass es an die nächste Generation weitergegeben wird. Das ist meine jetzige Erklärung, warum ich im grünen Garten aufgewachsen bin, aber trotzdem mich traumatisiert fühlte. Meine Kollektion habe ich dazu genutzt, um diese Traumatisierung zu lösen. Und deshalb haben auch immer inhaltliche Themen. Also mein letztes Winterthema heißt Seven Senses. Weil ich sage einfach, es gibt nicht nur die 5 Sinne, die wir alle haben und auch die Tiere haben, sondern unser 6. Sinn ist der Sinn für Ästhetik, den ich unglaublich wichtig finde, weil Schönheit macht uns gesund und Hässlichkeit kann uns krank machen. Also meine Kollektionen haben immer Themen, weil durch die Themen konnte ich mich als Mensch entwickeln. Von einer ursprünglichen, wie ich heute weiß, Traumatisierung, und die ist nicht in meiner Kindheit passiert, sondern die ist in der Kindheit meiner Mutter passiert. Das nennt man Epigenetik. Das kann sich über die Generationen vererben. Weil meine Mutter war dadurch nicht frei in sich und deshalb hat sie dieses schneller, höher und weiter uns beigebracht, damit wir was werden sozusagen. Aber darunter lag auch dieser Schmerz ihrer Kindheit. Und diesen Schmerz der Kindheit, dass ihre Schwester neben ihr gestorben ist bei einem Bombenangriff damals im Krieg, den habe ich sozusagen als Kind vererbt bekommen. Und um das zu verstehen, habe ich mich in der Mode immer weiterentwickelt, um an meine eigene Psyche letztendlich dran zu kommen. Und durch eine Hypnose bin ich dahinter gekommen, dass wirklich nicht ich traumatisiert war, sondern meine Mutter. Aber um mich zu lösen, zu retten und das Verhältnis mit meiner Mutter zu retten, musste ich die Traumatisierung in mir lösen. Und das konnte ich das ging relativ gut durch 10 Therapiestunden, sage ich mal. Ich bin ja auch Geschäftsfrau, ich kann mich jetzt nicht 100 Stunden aufs Sofa legen zu einem Psychiater, sondern ich brauche sowas, was pragmatisch ist und wo ich dann gleich eine Besserung spüre. Und das war so mein erster Schritt. Und deshalb haben meine Kollektion Themen, weil die Themen sind meine persönlichen Themen. Und eben wie ein Maler ein Bild malt und ein Autor ein Buch schreibt, so male ich meine Kollektion sozusagen. Und diese Kollektion hat diese Inhalte wie Seven Senses oder Air oder meine nächste Kollektion heißt Pulse of Gaia. Und hinter diesen Kollektionsthemen steckt immer ein Stück Befreiung meiner Seele, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, das ist also sehr, sehr gut beschrieben und ist sehr spannend und erklärt sehr gut diese Intensität und warum du den Kollektionen dann immer noch mal so einen Stempel gibst. Jetzt hast du schon angeschnitten. Mich würde sehr interessieren, deine nächste Show ist ja jetzt im Februar, also in ein paar Wochen, am 5. glaube ich, der 5. ist richtig?
Am 6. Februar,
am 6.
ja. Am 6. Februar.
Was ist das Motto? Du hast schon mal angestimmt, das Motto. Und was, muss ich alles voran, aber was erwartet uns? Was hast du kreiert? Was war so dein Ziel in der Kollektion für die Frauen? Was willst du diesmal machen, um die Frauen sichtbar zu machen für 2024?
Ja, also mein Kollektionsthema heißt diesmal The Pulse of Gaia, also der Puls und die von Gaia. Gaia ist die erste Göttin der griechischen Mythologie, von der alle anderen Götter und Göttinnen abstammen. Sozusagen die Göttin der Erde, die Göttin
Erde.
Des Erschaffens.
Ja.
Genau. Die aus ihr kamen dann alle Gottheiten hervor. Und Pulse of, also das Pulsieren von, weil ich will nicht die Göttin zeigen, sondern ich möchte die Aspekte dieser Göttin oder dieses Ursprungs zeigen. Und die Aspekte sind für mich eben diese zu sich kommen, wieder sich lebendig fühlen, jeden Tag genießen, jede Stunde, jede Sekunde genießen, das Leben genießen. Wir können unser Leben damit verschwenden, uns jeden Tag über alles zu beschweren. Eine Seite.
Machen viele erfolgreich.
Das machen sehr viele. Das machen viele erfolgreich und du kannst da 80, 90, sogar 100 Jahre mit überleben, sozusagen. Aber mein Ziel im Leben ist es, wirklich immer mehr dazu zu kommen, jeden Moment zu genießen, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, dann denke ich auch toll, ich kann zu Hause bleiben und nehme mir die Decke und lese ein Buch oder diskutiere mit meinem Mann oder wie auch immer. Also, dass ich wirklich immer in jedem Moment des Lebens die Schönheit darin suche und auch entdecke. Und das ist für mich wieder zu dem Ursprung, warum sind wir hier überhaupt? Dass wir uns gegenseitig mal anfangen, wieder was Gutes zu tun. Weil, oh Wunder, so wie es in den Wald reinruft, so schallt es raus. Das ist doch immer das Gleiche. Und wir wissen es ja alle. Und trotzdem fällt es uns so wahnsinnig schwer, es danach zu handeln. Und meine Göttin sozusagen jetzt in dieser Kollektion ist diese Pulse of Gaia, die dieses Pulsieren zeigt auch, sie tritt auch manchmal daneben und mal hat man auch einen schlechten Tag, weil wir nun mal Menschen sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Bewusstsein darüber, ich glaube, das können wir ändern. Und dieses Bewusstsein der Schönheit des Lebens, das möchte ich gerne feiern. Und das feiere ich mit fließenden Stoffen einerseits, aber auch ganz wärmenden, dicken Wollstoffen andererseits. Also für mich gehört zum Leben eben das ganz, ganz filigrane, zerbrechliche, wie auch das schwere, robuste, schützende dazu. Und da wollen wir ganz moderne, coole Menschen auf den Laufsteg schicken, die alle total unterschiedlich aussehen. Ist dir vielleicht mal aufgefallen, es gibt Shows, da hast du das Gefühl, der Designer sucht identisch die gleiche Frau. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich versuche so viele verschiedene Menschentypen und Frauentypen, manchmal auch natürlich Männer, zu suchen, wie ich es nur finden kann. Weil ich liebe diese Vielfalt. Und die möchte ich auf der Bühne zeigen.
Ja, das sieht man in deinen Shows ja auch immer wieder. Und vor allem ja auch nicht nur jetzt klassische Models, sondern wie gesagt auch Tänzer oder Persönlichkeiten. Die Farben, jetzt würde man natürlich sagen, wenn ich jetzt höre Mutter Erde, würde ich natürlich erstmal sagen, na viel Braun, Grün, Erdtöne, Beigetöne. Ist das richtig? Es gibt aber auch das Orange, die Blumen, das Rot. Aber was sind deine Farben für die Kollektion?
Ja, da hast du völlig recht. Das ist aber auch für mich typisch. Ich nehme sozusagen den Impuls dieser Göttin, ja, dieses Themas und mache mich dann wiederum frei, um meine Version sozusagen daraus zu interpretieren. Und interessanterweise haben wir nichts Braunes in der Kollektion, sondern wir haben schon Beigetöne, wir haben ein Weiß, wir haben ein Leimgrün, also so von einer frischen Blüte sozusagen, die gerade aus dem Moos entspringt. Und dann haben wir auch ein Print, weil ich habe als Textildesigner in Italien mal gearbeitet, deshalb mache ich meine ganzen Prints selbst. Und da haben wir zum Beispiel aus einem ganz dunklen Hintergrund eine rosafarbene Blüte, die sozusagen aus diesem Schwarz hervorkommt oder aus diesem dunklen Ton hervorkommt. Also es ist cool und lebendig, so würde ich die Kollektion beschreiben.
Sehr cool. Wie lange arbeitest du an so einer Kollektion und einer Show? Weil ich habe immer gesagt, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche. Jetzt kann man eine Show machen, die geht eine Stunde. Es gibt aber auch welche, die gehen 20 Minuten. Ist aber egal, ob die 20 Minuten oder eine Stunde gehen. Man ist ja Monate und Monate beschäftigt, also nicht nur an der Kollektion, sondern auch die Show ist ja immer ein großer Aufwand. Und wie viele Leute und wie lange arbeitet ihr an so einer Kollektion, bis die steht und bis alles so ist, wie du es haben möchtest?
Also das ist wirklich nach der Kollektion, ist vor der Kollektion. Also ich würde sagen, im Alm ein halbes Jahr. Das liegt auch ein bisschen daran, an unserer schönen Modebranche. Ich gehe immer auf die Première Vision nach Paris und die findet interessanterweise im Moment sogar am gleichen Zeitpunkt. Normalerweise ist sie eine Woche später nach den Schauen in Berlin. Also die findet direkt danach statt. Das heißt, ich habe gerade die eine Kollektion beendet und soll schon wieder die Stoffe für die nächste einkaufen. Also insofern springe ich von einer Saison in die nächste, aber gleichzeitig entscheide ich mich noch nicht sofort, weil, wie ich schon eben erklärte, ich muss ja erstmal mein Thema finden und ich muss erstmal eine Kollektion abschließen, bevor ich das Thema der nächsten Kollektion mir einfällt, mir in den Kopf kommt. Also insofern fängt sie wirklich 6 Monate vorher an und bis das Thema sich herausentwickelt, bis die Stoffe bestellt werden, bis die Stoffe kommen, dauert dann so circa 3 Monate. Und 3 Monate arbeiten wir dann nochmal ganz konkret an den Schnitten, an den Modellen. Wir machen circa 6 Modelle, bevor eine Jacke sitzt. Ja, also Veränderungen, wo wir noch den Schnitt verändern, weil gute Schnitte machen Frauen eben auch, die Proportionen werden sehr viel schöner, wenn der Schnitt toll ist. Und wir machen wirklich auch Schnitte von 34 bis 48. Ja, das muss dann auch wirklich gradiert werden, so dass es in jeder Größe toll aussieht. Weil das ist so gleichzeitig neben dieser Vision ist auch das Pragmatische, dass es wirklich auch auf der Straße für die Frau funktioniert, in ihrem Leben funktioniert, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Weil erst dann lebt die Kollektion, erst dann tut sie was für die Menschen und für die Frauen. Und deshalb ist beides, die Idee ist einerseits wichtig, 3 Monate Idee und 3 Monate Ausführung, so würde ich es mal beschreiben.
Naja, und wenn man in die größeren Größen geht, ist es ja meist mit klassischem Gradieren auch nicht mehr getan, sondern man muss, es ist ja so, die Kundin möchte ja jetzt nicht ein anderes Modell haben als die Schlanke, aber man muss oft anders arbeiten, damit es genauso aussieht. Und
genau.
Mitunter vielleicht sogar mit anderen Nähten arbeiten, weil halt die Oberweite eine andere ist und weil vieles anders ist. Also das ist schon eine Kunst.
Genau.
Also rundum eine 34 einzukleiden ist nicht das Problem. Das ist nicht das Thema. Also das.
Ich sage immer, die Handwerk oder die Kunst fängt ab einer 44 an.
Ja. Ja. Also da muss man wirklich auch den Schnitt können und da muss das alles sitzen und sie müssen meistens ganz anders konstruiert werden, und das Geheimnis muss aber sein, sie müssen trotzdem genauso aussehen angezogen. Ja.
Also, ganz genau. Ja. Aber deshalb, Harald, habe ich in jedem, in meinem Shop in Mainz habe ich ja meine Schneidermeisterin und auch in meinem Shop in Berlin habe ich auch oben drüber meine Schneidermeister und Näherin, die wirklich auch auf die Frau dann nochmal eine Anprobe macht, um es wirklich auf Maß anzupassen. Also wir haben einerseits Prêt-à-porter im Laden, aber andererseits auch wirklich Couture, könnte man sagen, für die Frauen, die auch wirklich was anders haben wollen. Manchmal haben wir auch Frauen, die haben einen großen Auftritt und da wollen sie was ganz anderes haben. Sie sagen, ja, der Ausschnitt von dem Kleid finde ich ganz toll, aber ich hätte gern die Länge von dem und die Weite von dem. Und sowas können wir natürlich alles auf Bestellung machen.
Ich muss gerade lachen. Mir fiel nämlich gerade etwas ein. Das war so cool. Ich hatte mal ein Kleid gemacht. Ich hatte mal ein Kleid gemacht mit einem Rückenausschnitt, der hinten runter ging, dass man bis zum Po-Ansatz, dass man auch den Po-Ansatz schon sah.
Ja. Und dann hast du eine kleinere Kunde gehabt und
nein,
hast den ganzen Po
nein,
gesehen.
Nein, es hat alles gepasst. Sie hat aber gedacht, der Ausschnitt gehört nach vorne und sie ist angekommen.
Und war nackig, oder?
Und hatte die ganze Brust rausgestrickt und man hatte von unten fast auch den Ansatz gesehen. Und Sag ich, was ist denn jetzt los? Sagt sie, wieso? Das sag ich. Das ist ein Rückenausschnitt. Ach du liebe Zeit, sagt der Gottes Willen, das wird aber auch peinlich.
Ich weiß aber nicht. Aber die Journalisten, wenn sie da waren, haben sich gefreut, oder?
Ja, die hatten sich gefreut. Aber das war eine nette Geschichte. Und da es auch elastisch war, Stretch, fiel es nicht so sehr auf. Also ging es, weißt du, konnte man, es war, also sie hätte es merken müssen, so ganz gepasst hat es nicht. Also hätte sie mitkriegen müssen, oben am Hals und Schulter. Aber das hatte, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob sie es nicht wollte, ob sie nicht bewusst das Ding. Aber auf jeden Fall.
Auch das ist legitim, oder?
Auf jeden Fall war es so lustig, als sie plötzlich vor mir stand, dachte ich, Schatz, das ist ein Rückenausschnitt, ja? Ja. Vor allem, sie hat es ja anprobiert, sie hätte es ja wissen müssen, ja. Aber egal, es war sehr lustig und es ist auch so schön, egal wie, dass sich ja Menschen mit Mode auch neu entdecken, auch ihre Sexualität oft entdecken. Und
das haben wir auch bei uns, dass wir auch Männer einkleiden und wir haben auch einen Finanzvorstand, der sich letztendlich durch uns kleidungsmäßig geoutet hat. Das ist auch der Mutmann 2020 geworden, weil der durch mich irgendwie so den Mut bekommen hatte, auch als Mann eben kurze Röcke anzuziehen und High Heels. Und das ist schön zu sehen, dass man einfach auch dadurch Freiheit gewinnen kann.
Man merkt, es macht dir sehr viel Spaß und du hast, und das ist das Wichtige, du hast die Begeisterung und die Faszination daran keineswegs verloren, ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch der Nährboden und das ist die Voraussetzung, um kreativ erfolgreich immer wieder etwas zu kreieren, weil es ist ja ein immer wiederkehrendes, man kann ja eigentlich gar nichts mehr wirklich ganz neu machen. Also es gab ja alles schon mal irgendwie, man kann es nur neu interpretieren. Es ist ein bisschen wie bei einer Opernsängerin, die halt dem Lied ihren eigenen Stempel aufdrückt, ja. Und so ähnlich ist es ja beim Modemachen. Und ja, hast du noch zum Schluss, hast du Hobbys außerhalb deiner Mode? Was sind deine Hobbys? Gärtnerst du gerne oder kochst du gerne oder putzt du gerne
Ja, zum Glück, das Kochen übernimmt mein Mann, also als wäre die Familie auch verhungert, weil ich, wenn ich mal irgendwas mache, dann vergesse ich es und mache schnell was anderes und es verbrennt. Also da von mir möchtest du nicht bekocht werden, das macht mein Mann super. Mein Hobby ist wirklich diese Entdeckung der Spiritualität, muss ich fast sagen. Und zwar, ich liebe so eine Spiritualität, gibt es ja in ganz vielerlei Hinsicht, das heißt einfach nur Offenheit des Geistes. Und das liebe ich deswegen, weil ich verbinde es mit diesem, also ich liebe, glaube ich, den Himmel und die Erde. Und die beiden miteinander zu verknüpfen, die Erde ist so das Pragmatische für mich, das Handwerk, das Erschaffen. Und der Himmel ist so die Freiheit des Denkens, des Glücklichseins, des Hier- und Jetztseins, mit dir reden dürfens, dieses Genießen. Und die beiden Pole mit jeden Tag miteinander zu verbinden, das ist letztendlich mein Hobby. Und da versuche ich mich auch wirklich als Mensch immer weiter zu entwickeln.
Großartig, das ist ein wundervolles Hobby, großartig und ja, ich bedanke mich für das nochmal großartige Gespräch, für dieses wirklich, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und ich glaube, es war auch sehr spannend für viele Zuhörer auch mal zu hören, wie geht das mit der Mode, wieso macht man Mode, wie macht man Mode und vor allem auch, es geht nicht nur um die Blöße zu bedecken, sondern auch vielleicht hat man noch andere Hintergründe und andere eine Message und das alles fand ich sehr, sehr schön und ich freue mich auf deine Show, am
6.
Genau.
6. Februar.
6. Februar, genau. Und vorher sehen wir uns bei meiner Show am 2.
Ja, da freue ich mich riesig drauf.
Ja. Halt. Ich drücke dich.
Großartig.
Alles Liebe.
Danke dir. Und ich finde, weißt du, was wir zwei machen, Harald, ist es nicht nur die Blöße zu bedecken, sondern wirklich, wir können den Frauen Flügel verleihen durch ihre zweite Haut sozusagen, ihre zweite Hülle. Und diese Flügel, die wünsche ich mir für jeden Menschen auf dieser Welt, ob Frau oder Mann oder in between, dass wir es nutzen und dass wir die Möglichkeit dazu nutzen.
Dankeschön, das hast du ganz, ganz wundervoll gesagt. Das ist ein schöner Abschluss. Ich drücke dich und vielen Dank und alles Liebe. Bussi.
Danke dir, Harald. Ciao. Vielen Dank. Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.